Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Warum der Opernball in Dresden plötzlich doch keinen Diktator auszeichnen will, das beschäftigt uns gleich. Wie ein deutscher Schriftsteller China in der Viruskrise erlebt, das wollen wir auch wissen in dieser Stunde. Dann schauen wir uns in der Ausstellung um, die Peter Lindberg noch kurz vor seinem Tod kuratiert hat. Und wir erinnern an George Steiner, den großen Essayisten, der hier erklärt, was einen Künstler von einem Nichtkünstler unterscheidet.
Ein Herr Van Gogh schaut eine Pappel an und sieht, dass sie nicht eine Pappel ist, sondern Feuer, eine grüne Flamme. Milliarden Menschen hatten Pappeln angeschaut.
Ja, eigentlich wunderbares Setting da in der Semperoper in Dresden für einen festlichen Ball, aber es dürfte viele geben, die ihn am liebsten ausfallen lassen würden, nachdem der Veranstalter ausgerechnet dem ägyptischen Herrscher al-Sisi einen Orden verliehen hat, und zwar als Brückenbauer und Friedensstifter. Moderatoren, Moderatorinnen vor allem und prominente Gäste sagten reihenweise ab. Und nun reagiert der Veranstalter und storniert die Sache mit dem Orden. Der wird dem ägyptischen Machthaber al-Sisi nämlich wieder aberkannt. Bastian Brandau ist unser Korrespondent in Sachsen. Wie wurde denn diese Rücknahme zu diesem Zeitpunkt begründet?
Ja, es war der Rocksänger Peter Maffay, der den Veranstalter Hans-Joachim Frey dazu gebracht hat. Maffay, der eben auch beim Semper-Opernball auftreten soll, habe diese Aberkennung des Preises für al-Sisi zur Voraussetzung gemacht, um aufzutreten, um nicht auch noch abzusagen. So sagte es Pressesprecher Holger Zastrow, lange Jahre auch FDP-Vorsitzender hier in Sachsen. Er hat es so der dpa geschildert. Wie genau diese Rücknahme funktionieren soll, das blieb unklar. Zur Erinnerung nochmal, Hans-Joachim Frey war ja schon vorletztes Wochenende mit einer Delegation nach Kairo geflogen, hatte den Preis dort verliehen. Es war nie geplant, dass al-Sisi jetzt zum Ball hier nach Dresden kommen sollte. Damals inklusive Hofberichterstattung des Medienpartners Mopo Dresden. Ob er jetzt wieder hinfliegt und sich diesen Orden zurückholt, blieb unklar, auch was der ägyptische Machthaber al-Sisi selbst dazu sagt.
Ist das denn glaubwürdig jetzt nach all diesen vielen langen Tagen des Protestes, des Streites, dass das jetzt noch gemacht wird?
Also nein, ich halte das nicht für glaubwürdig. Das ist jetzt ja vielleicht ein bisschen ins Vergessen geraten über diese ganzen Absagen und Geschichten. Aber Hans-Joachim Frey und sein Verein haben diesen Preis an al-Sisi verliehen, obwohl sie natürlich wussten, dass in Ägypten Menschenrechte verletzt werden, dass al-Sisi autokratisch regiert, dass auch die Pressefreiheit eingeschränkt ist und so weiter. Das war ihnen natürlich klar. Und auch in der sächsischen Staatskanzlei zur Erinnerung wusste man von dieser Verleihung der geplanten. Und Hans-Joachim Frey hat ja zunächst diese Verleihung noch gegen Kritik verteidigt, bevor er später eben die Verleihung erst aus dem Programm nehmen lassen wollte und nun also diesen Preis zurückgenommen hat. Das ist ja fragwürdig, dilettantisch und spricht eher dafür, dass hier jemand nach diesen zahlreichen Absagen seine Fälle ein bisschen davonschwimmen sieht.
Vielleicht zieht es ja auch noch größere Kreise, das werden wir in den nächsten Tagen noch erleben. Aber der Semperopernball ist schon mal ganz sicher, glaube ich, mit dieser Geschichte beschädigt. Welche Perspektive hat er noch?
Ja, je näher jetzt der Freitag rückt und damit der Opernball selbst, desto offener scheint mir das tatsächlich. Also im Moment wirkt es zumindest hier in Dresden so, die, die noch hingehen wollen, die halten still, wollen diesen Ball über die Bühne bringen. Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU wird teilnehmen, ebenso Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert von der FDP, der ja auch qua Amt in diesem Verein sitzt, der für diese Preisverleihung verantwortlich ist. Aber der MDR als Medienpartner hat zum Beispiel klar gesagt, wir prüfen die Übertragung für das kommende Jahr. Die ist natürlich wichtig für den Ball, diese Präsenz im Fernsehen den ganzen Abend lang. Es gab Kritik im Rundfunkrat gestern eben, Kritik an diesem Verein, an der Undurchsichtigkeit, wer da wie entscheidet und damit vor allem am Veranstalter, an dessen Chef eben Hans-Joachim Frey. Die Grünen sprechen ganz offen davon, dass Herr Frey sich offensichtlich wirtschaftliche Vorteile von der Verleihung an al-Sisi erhofft hat. Der Image-Schaden, der ist riesig. Ein Weiter-so wird es auf jeden Fall nicht geben. Es wird Veränderungen geben müssen. Also dieses Konzept durch Preisverleihung, ja, wenn man so will, Stars anzulocken, das darf als gescheitert gelten, nach etwa auch der Absage von Dietmar Hopp und dem geplanten Laudator Uli Hoeneß, also Wirtschafts- und Fußballgrößen. Und auf der Straße wird es in diesem Jahr Protest gegen den Opernball geben. Und damit wird es auch schwer, sich auf die Begeisterung in der Bevölkerung zurückzuziehen, als Begründung für den Opernball, wie es auch der MDR gemacht hat. Ja, und damit steht eben insgesamt das Konzept und tatsächlich auch der Ball an sich in Frage.
Bastian Brandau, unser Korrespondent in Sachsen, also über den Semper-Opernball in Dresden. Noch einmal also kommt er in die Schlagzeilen, weil er diesmal zumindest die Veranstalter den umstrittenen Orden an den ägyptischen Herrscher al-Sisi wieder zurückgezogen haben, ihn wieder aberkannt haben. Deutschlandfunk Kultur in dieser Dienstagnacht, hier bei Fazit der Kultur vom Tage. Das Coronavirus erschüttert China und sorgt die Welt. In China werden Hunderttausende quasi zu Hausarrest verurteilt. Der Staat versucht, dem schwer kalkulierbaren Herr zu werden. Wie lebt er sich in diesen Tagen in der Hauptstadt, in Peking? Christian Y. Schmidt ist Schriftsteller und postet im Netz seinen Alltag in diesen Krisenzeiten. Demnächst kommt ein neues Buch bei Rowohlt von ihm raus. Schönen guten Abend nach Peking.
Guten Abend.
Wie groß ist Ihre Angst, sich zu infizieren?
Die Angst ist eigentlich nicht besonders groß. Also hier in Peking sind die Infektionszahlen ja relativ niedrig. Ich lasse einige Vorsicht walten, genauso wie meine Frau. Also wir gehen nur mit Masken und Handschuhen raus. Das sieht teilweise recht absurd aus, wie man sich da verkleidet. Auch noch ein Magic Headband und so weiter. Das wird dann alles, wenn man wieder reinkommt, in eine Schüssel geworfen, damit man es dann gleich durchwaschen kann. Also insofern, ja, ich habe das Outfit ja schon Berghainesk genannt.
Also wie der Club Berghain in Berlin.
Sieht so aus, als ob man unterwegs in einem Techno-Club ist.
Trotzdem, ich versuche gerade herauszuhören, ob da immer noch ein kleines bisschen auch Angst, also sogar wir, die wir hier tausende Kilometer weit entfernt sind und nun wirklich sehr wenige Infektionsfälle haben in Deutschland. Auch bei uns gibt es so etwas wie Angst vor diesem Virus.
Wir haben jeden Winter in Europa auch Grippewellen, an denen Tausende von Leuten sterben in Deutschland. Wie es im Moment aussieht, sterben an diesem Coronavirus ungefähr doppelt so viele Leute wie an einer normalen Grippewelle. Also statt 1% der Infizierten, 2% der Infizierten, und das ist nicht wahnsinnig viel. Wofür ich tatsächlich ein bisschen Schiss hätte, wäre, wenn ich jetzt tatsächlich in Wuhan wäre, wo das Virus offensichtlich außer Kontrolle geraten ist und da in ein Krankenhaus müsste. Ich glaube, das sind die momentan die gefährlichsten Orte, weil da eben sehr, sehr viele Infizierte sind und die nicht mehr wirklich isoliert werden können. Und ich glaube, auch nicht mehr genügend medizinisches Personal da ist, dass ich wirklich richtig um die Leute kümmern kann.
Weil Sie die medizinische Versorgung angesprochen haben, das ist ja auch ein Punkt, der immer wieder auch kritisiert wird, also von außen auch, mit Blick auf das chinesische Gesundheitssystem, aber auch von vielen Kritikern, Kritikerinnen im Land selbst, die jetzt so allmählich ihre Stimme erheben, auch wenn es natürlich nicht ganz einfach ist unter der Zensur, aber immerhin, sie tun es. Nicht alles wird offenbar kontrolliert, auch was die sozialen Medien angeht, oder kann nicht mehr kontrolliert werden. Was macht das eigentlich politisch mit diesem Land, wenn Propaganda und Zensur offenbar diesen Frust vieler Menschen nicht mehr stummschalten können?
Tatsächlich könnte es sein, dass die Zensur ein bisschen mehr die Kontrolle verliert, als sie das bisher hatte, weil es einfach zu viel wird.
Oder dann gehen wir weg von der medizinischen Versorgung, gehen wir hin tatsächlich dazu, dass einfach da Hunderttausende von Menschen, Millionen von Menschen zum Teil, ohne Gerichtsentscheid einfach zu Hausarrest verurteilt werden.
Das ist höchstwahrscheinlich, würde ich sagen, notwendig. Wer davon profitiert im Moment, das sind die großen Internetfirmen, weil es wird bestellt im Internet Lebensmittel. Also Leute, die sonst im Supermarkt einkaufen, kaufen die Lebensmittel jetzt im Internet. Alles Mögliche wird im Internet eingekauft, während die Restaurants kurz vor der Pleite stehen, profitieren eben halt diese großen Internetfirmen.
Also man gewinnt den Eindruck zumindest in den sozialen Medien und was man immer wieder auch hört, dass viele auch verzweifelt sind und dass viele gar nicht mit der Situation umgehen.
Das glaube ich gerne. Ich glaube, es gibt das ganze Spektrum. Also es gibt unter anderem ein Video, das im chinesischen Internet kursiert, wo die Leute in Wuhan die Fenster in den Hochhausblöcken aufgemacht haben, um sich gegenseitig Jiao, das heißt wörtlich add oil, also gib Gas. Das ist so ein Ruf, der in Sportstadien ertönt.
Um sich Mut zu rufen.
Fußballer ruft, zum Beispiel anzufeuern.
Kann sich daraus mehr entwickeln? Was glauben Sie? Könnte sich daraus mittelfristig politisch was entwickeln?
Das sind ja mehr so Sachen, wir lassen uns von dem Virus nicht unterkriegen. Die singen dann irgendwelche patriotischen Lieder, die China verherrlichen oder die kommunistische Partei und so weiter. Das gibt es eben halt auch. Ich glaube schon, dass es eine große Unzufriedenheit gibt, aber es gibt auf der anderen Seite auch die Reaktion, wir lassen uns von diesem Virus nicht unterkriegen. Also es gibt beides.
Also die politische Sprengkraft hält sich eher in Grenzen, was diesen Virus...
Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, das hängt davon ab, wie sich die ganze Situation weiterentwickelt. Was interessant ist, in der People's Daily, der Volkszeitung, sind jetzt mehrere Artikel erschienen, die lange Geschichten aus der Qing-Dynastie erzählen, und zwar über Beamte, die unfähig und korrupt waren. Und das ist ein Hinweis darauf, dass durchaus da irgendetwas brodelt. Also, dass die Beamtenschaft nicht das tut, was die Führung von ihnen erwartet. Was tatsächlich der Fall ist, der Unmut im Internet nimmt zu, aber zum Beispiel hier irgendwie auf der Straße, das sieht alles extrem friedlich und geruhsam aus. Also von irgendeiner Unruhe ist hier überhaupt nichts zu spüren.
Was macht eigentlich die Kulturszene daraus? Hat sie überhaupt eine Möglichkeit im Moment, irgendetwas zu tun? Oder ist einfach alles geschlossen? Theater, Kinos, Konzertsäle, alles zu?
Es ist alles
in
geschlossen.
Peking kann man keine Kultur mehr erleben.
Nee, also es ist alles, wo Menschen sich versammeln könnten, geschlossen, außer den Supermärkten. Bisher ist die Versorgung auch gut. Es gibt so absurde Engpässe wie bei Yakult-Joghurt zum Beispiel, weil irgendjemand im Internet geschrieben hat, dass das schützt oder das Immunsystem gut aufbaut, und Desinfektionsmittel fehlen mittlerweile. Atemschutzmasken waren eine Woche überhaupt nicht zu bekommen. Jetzt kriegt jeder gegen Vorlage seines Personalausweises 3 Stück alle 3 Tage. Es laufen durch die ganze Stadt Beamte, die prüfen, ob die Preise steigen, um zu verhindern, dass die Preise steigen. Bei uns war an der Haustür auch 3, die haben registriert, wer in der Wohnung ist, uns ermahnt und so Faltblätter gegeben, uns ermahnt, gut durchzulüften und uns immer schön die Hände zu waschen, wenn wir wieder zurückkommen. Also so eigentlich Sachen, die wir sowieso schon machen.
Aber ehrlich gesagt, das ist eine Szenerie wie aus einem dystopischen Science-Fiction-Film, oder?
Was dystopisch aussieht, sind die ganzen Maskenträger. Also wenn man sich eben halt...
Kann man ja auch nicht kommunizieren, ne? Kann man ja nicht sprechen dann mit so einer Maske auf, oder?
Doch, da kann man...
Man nuschelt so durch, sprechen. Oder?
Hm. Also im Winter ist es ja sowieso so, dass hier viele in Asien, in Japan, in China, in Korea Atemschutzmasken tragen, auch schon aus Angst vor Infektion und dann auch um... sich gegen die Kälte zu schützen. Oder während der Smogtage werden diese Masken auch getragen.
Trotzdem, der Mensch braucht doch, ich will noch mal ganz kurz zum Thema Kultur zurückkommen. Der Mensch braucht doch trotzdem Kultur, auch vielleicht auch gerade in diesen schwierigen Zeiten. Also,
ja, klar.
Durch die Streamingdienste können Sie zumindest Filme gucken bis zum Abwinken. Da haben Sie vielleicht jetzt mehr Zeit als früher.
Genau, das ist auch das, was wir abends machen.
Ja.
Das ist, was wir
und dann schauen Sie Outbreak oder Contagion.
Genau. Wir haben Contagion gesehen, Outbreak,
von Steven Soderbergh,
World War Z, und jetzt gucken wir gerade The Expanse, die Staffel 4. Da geht es ja gegen so ein Protomolekül, was auch sehr böse ist.
Hilft das, die Wirklichkeit zu bewältigen, genau diese Filme zu sehen, wo es genau darum geht?
Ja, es war so, dass meine Frau Outbreak gesagt hat, jetzt machen wir mal mit diesem Film Pause, weil das dann anfing, tatsächlich an den Nerven zu zerren. Das war am Anfang... ist, glaube ich, die Unsicherheit am größten, wenn die ersten Nachrichten kommen und man weiß noch nicht so genau, was es ist. Es war nicht klar, wie hoch ist die Mortalitätsrate und so weiter.
Christian Y. Schmidt, Autor, im Moment lebt er in Peking. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Einer der großen und vor allem einer der erfolgreichsten deutschen Fotografen war Peter Lindberg, der mal gefragt wurde, was seine Kunst eigentlich ausmacht.
Und die sagen dann, ja, ihre Fotos, die sind irgendwie so, die bewegen einen so, ne? Wie macht man das? Dann angefangen von Kreativität zu sprechen und genau von dem Punkt, dass jeder was in sich hat, ne? Und da aber nicht drankommt. Ne? Und wenn er nicht da drankommt, dann ist er verzweifelt und guckt so rum, was die anderen machen und hängt sich dann an irgendeine Welle an. Und wenn er darauf mitreitet, kann er Erfolg haben. Aber der kommt da nie dran und wird nie dieses Ding fühlen, dass er und das, was er macht, eine Sache sind. Und das ist phänomenal.
Der Mann, der die Modefotografie neu erfunden hat, der mit großformatigen Schwarz-Weiß-Fotos die Gesichter der Models möglichst ungeschminkt wirken lassen wollte, der aber eben nicht nur Modefotografie machte. In Düsseldorf eröffnet jetzt eine von ihm selbst kuratierte Werkschau. Er wollte sich dort so zeigen, wie er sich selbst versteht und nicht wie andere es tun. Es ist nach seinem Tod letztes Jahr ein Vermächtnis geworden. Susanne Lohwig, Zeigt er denn die großen Klassiker von den Models, die man kennt?
Ja und nein, würde ich sagen. Also es gibt schon so ein paar der ikonischen Fotografien, also Helen Mirren, Claudia Schiffer in Nahaufnahme mit Sommersprossen und eine ganze Reihe wirklich wunderbarer Bilder der noch jungen Naomi Campbell. Aber erstaunlicherweise fehlen genau diese Bilder von den Supermodels, die ihn so berühmt gemacht haben, eben die mit den weißen Hemden am Strand, die in den 80er Jahren im Grunde genommen ja auch die Bildsprache in der Modefotografie verändert haben, die waren ihm wohl nicht so wichtig. Und er hatte tatsächlich eine Carte Blanche, er durfte machen, was er wollte und eben die Arbeiten aussuchen, die er zeigen wollte. Und da sind die einfach nicht dabei. In diesem ersten Raum, den man betritt, da sind 40 Fotos und das Papier, das erinnert an das Papier, was man auf Litfaßsäulen sieht, die sind auch so riesig aufgezogen. Das war auch das, was er gefordert hat. Da hat er gesagt, so hätte ich das alles gerne. Und das war im Grunde technisch auch ein großes Problem, war eine echte Herausforderung fürs Museum, haben sie hingekriegt. Und deswegen ist das jetzt tatsächlich sehr schön geworden. Und man sieht da schon Nicole Kidman. Und wenn man so guckt, dann sieht man die immer wieder. Überhaupt so ein paar Menschen sind überproportional häufig vertreten. Und das waren eben Menschen, die ihn fasziniert geprägt haben, erzählt Museumsdirektor Felix Krämer.
Das ist ein bisschen wie so ein roter Faden. Also wenn Sie zum Beispiel Nicole Kidman, wir stehen jetzt hier vor einer Aufnahme von ihr und wenn ich mich umdrehe, dann ist hinter mir noch eine. Also die gleitet einen so ein bisschen durch die Hängung. Je länger man sich Zeit nimmt in dieser Ausstellung, wird man immer wieder so Punkte sehen, die sowieso Blickachsen einen durch den Raum führen.
Und das ist wirklich tatsächlich Nicole Kidman, die da immer wieder hängt. Die ganze Hängung ist sowieso wahnsinnig ungewöhnlich. Da ist beispielsweise eine Aktaufnahme in einer Reihe mit einer Sonnenblume und einem Verkehrsschild. Alle wirken auf ihre Art und Weise verletzlich. Der Sonnenblume, der fehlen so ein paar Blätter. Das Verkehrsschild ist halb kaputt und die nackte Frau, übrigens das bekannte Model Karen Elson, die wirkt auch sehr zerbrechlich. Ich weiß nicht, ob das ein klassischer Museumskurator so gehängt hätte. Und ich glaube, der hätte auch gesagt, also die Bilder mit den Frauen am Strand, die müssen rein.
Das wollte aber er selbst offenbar nicht, interessanterweise. Also das war ihm offenbar nicht wichtig für die Erinnerung an sein Gesamtwerk, hat er in diesem Fall also nicht drin haben wollen. Ist denn das überhaupt noch, wenn man Peter Lindberg eben so stark mit Modefotografie verbindet, ist das überhaupt noch eine Ausstellung mit Modefotografie oder sucht man das fast schon vergeblich da?
Das ist natürlich diese ganz besondere Modefotografie von Lindberg, der sich eben nie an schnellen Trends orientiert hat, sondern sehr viel lieber in Kunstgeschichtsbänden geblättert hat. Das wird auch sehr deutlich in dieser Ausstellung. Er hat, wie um so vieles, auch um sein Wissen irgendwie ja nicht so ein großes Aufhebens gemacht. Aber wer hier genau hinschaut, der sieht beispielsweise Referenzen an Pina Bausch, die er sehr geschätzt, die er sehr gemocht hat. Models, die wie bei Kaffee Müller auf Stühlen stehen. Referenzen an Filmen, Paris, Texas, einsame Landschaften. Wim Wenders war ein guter Freund von ihm. Oder Scorsese's Gangs of New York, da gibt es ein Bild, Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell als Gangster verkleidet, auch sehr großartig. Ist alles irgendwie Modefotografie, hat aber wahnsinnig viele Referenzen und er bezieht sich auch immer wieder auf alte Meister. Die hatte er im Kopf und die liebte er, wie Felicity Korn vom Museum Kunstpalast sagt.
Er hat ja auch eine Ausbildung als Künstler hinter sich gehabt, hat auch einen wirklich langen Werdegang als Werbefotograf gehabt und sich, glaube ich, immer wieder mit Vorbildern auseinandergesetzt und sagte ja selber, dass man dann so ein inneres Repertoire an Bildern hatte, aus dem man sich teilweise auch intuitiv bedient hat, teilweise ganz bewusst mit Sicherheit. Also es gibt ja ein Foto in der Ausstellung, die Pose der Frau ist eigentlich 1:1 von einer Majol-Skulptur.
Also und da kann er eben ganz klar auch seinen Background nicht verleugnen, denn Peter Lindberg hat ja Kunst studiert, bevor er dann tatsächlich in die Modefotografie gegangen ist. Und auch bei den Fotografen, da gibt es natürlich Referenzen. Er bezieht sich auf August Sander, auf Walker Evans. Und ja, es sind vor allem Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die 140, die er da ausgesucht hat. Das war, glaube ich, übrigens auch ein echter Akt für ihn. Also er musste auf Millionen Fotos auswählen. Und das Museum Kunstpalast, die Verantwortlichen, haben ihm gesagt, bitte nicht mehr als 140, das guckt dann keiner mehr. Und er war wohl, er hat wirklich mit sich gerungen, hat da 2 Jahre dran gearbeitet. Irgendwann hatte er 200, aber jetzt hat er es zum Schluss kurz vor seinem Tod geschafft, das einzudampfen auf 140. Und auch politische Statements dürfen nicht fehlen. Also beispielsweise gibt es ein wunderbares Bild, auch im Grunde Modefotografie, Mila Jovovich, die Schauspielerin, die hält da ein Schild in der Hand: Torture is barbaric, Folter ist barbarisch.
Wird denn das irgendwie zusammengehalten, diese Ausstellung, dennoch mit einer Dramaturgie? Gibt es eine Chronologie oder was ist die Struktur?
Nee, die Chronologie, die gibt es eben ganz und gar nicht. Und ich glaube, das macht auch die Größe von Peter Lindberg aus. Denn wenn man da hinguckt, also zumindest man sieht nicht, ist das ein Bild aus den 80ern, ist das ein Bild aus dem Jahr 2000. Der hat sich ja wirklich nie an diesen schnellen Trends orientiert, sondern lieber auf die alten Meister geguckt. Und deshalb ist diese Fotografie so zeitlos. Er gilt ja als der Fotograf, der die Mode aus der Glamour-Ecke rausgeholt hat. Bei ihm durften die Models Menschen sein und Mode war eher so ein bisschen das Beiwerk. Und das sieht man auch hier. Bilder von Models am Strand, viel Natur, Kate Moss im weißen Wollpulli, aber eben auch sehr viele Schauspielerinnen, die ihn interessiert haben. Und ganz, ganz wichtig war ihm eine Arbeit, die am Ende der Ausstellung zu sehen ist. Das sind Filmstills eines Mörders und Vergewaltigers, Farbaufnahmen diesmal eines sehr farblosen Mannes mit einem bulligen Gesicht. Und dazu gibt es dann auch noch einen 30-minütigen Film, der so noch nie gezeigt wurde, weil ihn auch nie jemand zeigen wollte. Der Häftling guckt 30 Minuten in den Spiegel, hinter dem Lindberg eine Kamera aufgebaut hat. Also viele dieser Bilder, auch die Landschaftsbilder, Stillleben, die zeigen einen ganz anderen Lindberg, eine eher melancholische Seite, wie auch Felix Kremer vom Kunstpalast bestätigt.
Wenn man sich anschaut, mit wem er sozusagen besonders eng verkehrte, das waren schon alles Menschen, die wirklich auch was zu sagen haben. Und dieses Fröhliche, dieses laute Lachen, diese Duisburger oder dieser Ruhrslang, man springt da wirklich zu kurz, wenn man daraus dann irgendwie glaubt, da wäre nur sozusagen diese strahlende Oberfläche.
Ja, und man kann wohl sagen, Peter Lindberg war wohl wirklich ein für das Geschäft erstaunlich wenig oberflächlicher Mensch, sehr unprätentiös, sehr unkompliziert in der Zusammenarbeit. Und in den letzten 25 Jahren hat er sowieso nie eine Modenschau besucht.
Also unterm Strich jetzt diese Ausstellung, diese Retrospektive, die eben von ihm selbst noch betreut werden konnte. Ist das ein neuer Blick auf diesen Peter Lindberg, der ja nun tatsächlich sehr, sehr präsent war, auch gerade in seinen letzten Lebensjahren, von dem man glaubt, man kennt eigentlich seine Ästhetik schon, sie ist omnipräsent. Ist das nochmal ein ganz neuer Blick, eine neue Perspektive?
Ich finde schon ganz unbedingt, es sind einfach seine Bilder, es sind die Bilder, die er ausgewählt hat und es macht auch nochmal deutlich, was für eine Ausnahmeerscheinung er in dem Business war. Ein Mensch, der Frauen so zeigte, wie sie sind, natürliche Schönheit zelebrierte und eben ganz genau wusste, was er tat. Also der hat ja immer Geschichten erzählt und der Titel dieser Ausstellung ist ja Untold Stories, also noch nicht erzählte Geschichten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass die auch so wirklich ungewöhnlich gehängt sind, also ein nachdenklicher Antonio Banderas neben einer nachdenklichen Karen Elson, da guckt man hin und Ende ist, glaube ich, für jeden eine eigene Geschichte dabei. Also da kann jeder sich seine Geschichte erzählen lassen und die unterscheidet sich, glaube ich, immer wieder aufs Neue. Und das macht das Ganze so interessant. Und ich finde ein bisschen, es wird auch noch mal deutlich, was für eine Riesenlücke der so hinterlassen hat.
Susanne Lohweg über dieses Vermächtnis von Peter Lindberg, dieses sehr persönliche Vermächtnis, ein eigener Blick also auf sein Werk. 140 seiner Fotografien von ihm selbst ausgewählt, Untold Stories im Düsseldorfer Kunstpalast und das bis Anfang Juni. 90 ist er geworden, einer der großen Essayisten und Kritiker, mit drei Sprachen groß geworden, Deutsch, Englisch, Französisch, George Steiner. Zuletzt erschien sein Buch Grammatik der Schöpfung. Eine einmalige intellektuelle Figur. An ihn erinnert Sieglinde Geißel.
Es gibt kaum einen Bereich des geistigen Lebens, über den George Steiner nicht geschrieben hat. Literatur, Musik, Philosophie, Religion und hier vor allem über das Judentum, dem er entstammte. Gelegentlich riskierte er sogar einen Blick in die Naturwissenschaften, etwa in seinem Buch Die Grammatik der Schöpfung, in dem es um den Unterschied zwischen Erfinden und Erschaffen geht. Im Zentrum seines Schreibens jedoch stand die Literatur. Er würde gern als ein Lehrer des Lesens gesehen werden, sagte George Steiner.
Lesen ist ein großes Abenteuer. Es fängt an mit Auswendiglernen. Ich bin fanatisch auf diesem Punkt. Was man liebt, will man auswendig lernen. Man behält es in sich. Nichts kann es ihnen wegnehmen. Keine Polizei, keine Zensur. Sie tragen es mit sich und es wächst in ihnen.
George Steiner lehrte ein Vierteljahrhundert lang am Cambridge College in England. Auch seine Studenten mussten die Literatur, die sie erforschten, auswendig lernen.
Das war für meine Studenten im Seminar immer das schöne Ende. Wir können ins Kaffeehaus gehen, wir können einen guten Wein dazu trinken, wir können ganz schön spazieren. Beim Spazieren kann man auch sehr gut auswendig lernen. Dann hat man Danke gesagt an den Text. Für mich ist ein gutes Lesen ein Dank.
George Steiner war ein höflicher, ja ein demütiger Leser. Während Jahrzehnten schrieb er Kritiken für das Magazin The New Yorker. Doch ein Kritiker dürfe sich keine Überheblichkeit über die Autoren erlauben, die er rezensiere.
Man vergisst nie die Milliarden von Kilometern Entfernung zwischen dem besten Kritiker, Lehrer, Leser, Herausgeber und der, der es geschaffen hat. Die Sünde in der modernen Bonzenkultur ist, wie sich die Herren Dozenten und Kritiker ernst nehmen. Mein ganzes Leben lang habe ich den Kollegen, den Schülern gesagt, nie diese Distanz, diese Entfernung vergessen.
Er selbst sah sich eher als Briefträger, der das Werk den Lesern überbrachte. George Steiner war ein unermüdlicher Verteidiger und Ausleger der Klassiker. Jener Werke, die beständig fruchtbar bleiben, wie er es in seiner Autobiografie Errata formulierte. Modeströmungen interessierten ihn nicht. Ihm ging es um das, was bleibt. Nicht jeder Mensch ist ein Künstler, deshalb hat die Begegnung mit einem großen Werk auch etwas Verletzendes.
Es ist so ungerecht. Der Genie ist etwas so Prinzipielles, Ungerechtes. Ein Herr Van Gogh schaut eine Pappel an und sieht, dass sie nicht eine Pappel ist, sondern Feuer, eine grüne Flamme. Milliarden Menschen hatten Pappeln angeschaut. Niemand hatte gesehen, dass es ein grünes Feuer ist und seitdem brennt jede Pappel.
George Steiner bekannte sich zum Elitären. In der Haltung der Political Correctness sah er einen Verrat des Intellektuellen. Ein Standpunkt, mit dem er sich keine Freunde machte. Auch in der akademischen Welt blieb George Steiner ein Außenseiter. Man verlieh ihm Ehrendoktorwürden und an allen großen Universitäten hielt er Gastvorlesungen. Doch für einen Universalgelehrten gibt es im modernen Wissenschaftsbetrieb offenbar keinen Platz. Vor allem dann nicht, wenn er sich dem Zeitgeist verweigert. Umso mehr Anerkennung erhielt George Steiner dafür außerhalb des Elfenbeinturms. Seine Essays gehören zu dem, was von unserer Zeit bleiben wird.
Sieglinde Geisel erinnerte an George Steiner.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und ja, Daniel Marschke.
Seit Jahrhunderten hängt an der Wittenberger Stadtkirche ein höchst anstößiges Relief. Es zeigt einen Juden, der in den After eines weiblichen Schweines schaut und zwei weitere, die an seinen Zitzen saugen. Eine Beleidigung sei die sogenannte Judensau aber nicht. Das urteilte heute das Oberlandesgericht in Naumburg und wies damit die Berufungsklage eines jüdischen Mitbürgers zurück. Dieser hatte gefordert, das Relief zu entfernen, weil es antisemitisch sei. An und für sich sei das Relief zwar beleidigend, urteilte das Gericht nicht, aber in diesem konkreten Fall, eingebettet in ein historisches Gedenkensemble.
Der Senat hat ausgesprochen, dass das Relief für sich genommen, unkommentiert einen beleidigenden Inhalt hat und dass in diesem Fall die Beleidigung nur deswegen entfällt, weil es in diesem kommentierten Zusammenhang eines Mahnmals und einer Gedenkstätte gestellt worden ist.
Henning Haberland, Sprecher des Oberlandesgerichts. Der Münchner Aktionskünstler Wolfram P. Kastner beschäftigt sich schon länger mit Darstellungen dieser Art und dem Umgang mit ihnen. Aus seiner Sicht handelt es sich eindeutig um eine Diffamierung von Menschen im öffentlichen Raum.
Wenn deutsche Christen und deutsche Kunsthistoriker und deutsche Denkmalschützer und deutsche Juristen diese Sauskulpturen, diese christlichen Sauereien eigentlich so wichtig finden und sie aufarbeiten möchten, dann dürfen und sollen sie das gerne tun, aber in ihren Räumen und nicht im öffentlichen Raum weiterhin stehen lassen und ihre beleidigende, kränkende, herabziehende, aggressive Wirkung im öffentlichen Raum weitererhalten. Das geht nicht.
Der Aktionskünstler Wolfram P. Kastner. Das Deutsche Historische Museum zeigt seit heute das von Georges Grosse im Exil gemalte Werk Cain or Hitler in Hell. Im vergangenen Jahr war das Gemälde mit Unterstützung des Bundes und der Kulturstiftung der Länder für die Sammlung erworben worden. Grosse hatte das Bild 1944 gemalt. Darin setzt er Hitler mit der Figur des biblischen Cain gleich, welcher nach christlichem Verständnis der erste Mörder der Menschheitsgeschichte war. Das Bild zeige die Perspektive eines Künstlers im Exil auf das katastrophale Ausmaß des Mordens und der Zerstörung in Deutschland. Das sagte Museumschef Raphael Gross während der Präsentation in der Dauerausstellung zum Nationalsozialismus. Der spanische Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent José Luis Cuerda ist tot. Wie Familienangehörige bestätigten, starb Cuerda im Alter von 72 Jahren in seiner Wohnung in Madrid. Zu seinen berühmtesten Filmen gehören Die Zunge der Schmetterlinge von 1999 und Die blinden Sonnenblumen von 2008, der auch ins Oscar-Rennen um den besten fremdsprachigen Film ging. Cuerda galt als Pionier und Meister der surrealistischen Komödie und wurde viermal mit dem Goya, dem spanischen Oscar, ausgezeichnet. Ministerpräsident Sanchez würdigte Cuerda auf Twitter als großen Künstler. Ohne ihn sei der spanische Film nicht zu verstehen.
Daniel Marschke mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Was macht gute Literatur aus? Eine Frage, die sich unter anderem auch der renommierte Germanist und Kritiker Michael Mahr ja im Grunde ständig stellt und demnächst ein größeres Werk veröffentlichen will, wo es ihm um einen besonderen Aspekt in der Literaturbewertung, Beurteilung geht, nämlich den Stil. Eine Frage des Stils. Wie, wer, wie, warum gut schreibt. So rum. So heißt sein Buch, das demnächst erscheint und in dem er eben die Kernfrage stellt, wie wird aus Sprache Literatur? Wie zeigt sich eigentlich guter Stil? Heute Abend hat er darüber gesprochen, war dort verabredet mit Eva Menasse, selber auch Schriftstellerin, das Ganze für uns beobachtet von Arno Zesse im Einstein-Forum in Potsdam. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie hat er das sehr stolze Vorhaben denn in Angriff genommen, heute Abend zumindest schon mal?
Also Michael Mahr würde die Metapher bestimmt und auch zu Recht als abgenutzt schelten. Und trotzdem sage ich, er hat von Anfang an den Ball sehr flach gehalten. Als nämlich Eva Menasse gleich eingangs wissen wollte, ob und wie man Stil definieren kann, da meinte Michael Mahr:
Dieser Frage weiche ich auf meinen 700 Seiten großflächig aus. Ich bin nicht an Definition interessiert, gebe ich zu, aber man muss natürlich sich mit dem Begriff befassen. Wenn man Stil definieren könnte, wäre es keiner, das ist klar. Ich vergleiche es mit einer Handschrift. Es gibt viele wunderbare, schöne Handschriften. Also es gibt kein Raster oder es gibt kein Muster oder es gibt keine Norm.
Naja, und auf diese Weise verfrachtete Mahr die Sache mit dem guten Stil erkennbar und komplett in subjektive Empfinden. Wer darauf gehofft hatte, Mahr würde etwas Konfliktuöses präsentieren, etwa indem er sich an einer modernen, zeitgemäßen Regelpoetik oder Rhetorik oder wie auch immer versuchen würde, der sah sich früh enttäuscht.
Ich hatte es auch ein bisschen gehofft, dass ein bisschen Kriterien auch klar werden für seine eigenen Stilvorlieben, oder?
Naja, Mahr hat, das ist seine Binsenweisheit, betont, dass es sehr viel einfacher ist, einen schlechten Stil auszumachen, als einen guten Stil zu bestimmen. Also wenn etwas platt ist, ein Bild schief ist, der Rhythmus nicht stimmt und so weiter, dann erkennt man das und kann das womöglich auch genau fixieren. Er selbst ist bekannt als großer Anhänger von Thomas Mann, von Marcel Proust, von Nabokov, über die er viele Bücher geschrieben hat, woran jeder schon erkennen mag, woher der Wind weht. Aber dann wurde er ganz konkret, weil er immer sein Manuskript zur Hand genommen hat, und zwar als es um die Kunst der Wiederholung ging. Eine unfreiwillige Wiederholung, gerade des Verbs, die kann sich zu einer stilistischen, zu einem unverzeihlichen stilistischen Fehler auswachsen, so meinte er. Dagegen kann die geschickte Wiederholung etwas zu ganz großen Kunst machen. Er erwähnte zum Beispiel von Josef von Eichendorff das Ende des Taugenichts und alles war gut. Und dann noch eine Wiederholung nach Mahrs Geschmack, der durchaus Humor hat. Die steht nämlich bei Wilhelm Busch und lautet: Heißer, meine Frau ist tot.
Heißer ist auch ein Wort, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Natürlich würde man sich wünschen, auch an so einem Abend, dass es Autorinnen und Autoren gibt, die ganz konkret Lob abbekommen oder ihr Fett abbekommen, wegbekommen. Gab es Namen? Ich will Namen.
Ja, Eva Menasse hat gesagt, das, was die schlechten Gefühle des Lesers gut bedient, das ist eben, wenn den Großen am Zeug geflickt wird. Und dann war es tatsächlich der Brandenburger Gott, in Anführungszeichen Theodor Fontane, den Michael Mahr exemplarisch...
In Fontane, ja, wohlgemerkt, ja.
Genau. Und das war auch wiederum eigentlich ganz lustig. Er hat etwa gezeigt, dass im Stechlin alle Figuren hochgradig sprachbewusst reden und ständig ihre eigene Ausdrucksweise reflektieren, was dazu führt, dass sie letztlich und endlich alle Master's Voice verkünden, also Theodor Fontane selbst. Und dann hat er auch vorgeführt, wie im Stechlin, ebenfalls im Stechlin, alle möglichen Figuren aus ganz unterschiedlichen Bildungshorizonten ihre Sätze nahezu identisch enden lassen, und zwar mit oder doch nur ganz wenig oder doch beinahe oder doch die meisten. Und das kommt bei allen Figuren dort vor. Und dagegen hat, denn auch über Frauen in der Literatur und als Stilisten ist geredet worden, und dagegen hat er dann ganz groß gefeiert Rachel Farnhagen von Ense, die jüdische Schriftstellerin und Salonniere hier in Berlin, die ihre Kunst allerdings nicht in Romanen, sondern in Briefen und Tagebüchern verwirklicht hat. Und auf einige Naturbeschreibungen Farnhages, die Mahr vortrug, da wären, meine ich, tatsächlich Goethe und Alexander von Humboldt stolz gewesen, gar keine Frage. Ob man übrigens guten Stil überhaupt erlernen kann, darauf meinte Mahr:
Meine erste These ist, man ist Stilist oder man ist es nicht. Widerlegung der These oder der Regel. Es finden sich bei Goethe furchtbare Sätze. Und wenn man lange genug suchen würde, würde man auch in Stefan Zweigs Sternstunde der Menschheit ein paar gute finden.
Aber ich höre so ein bisschen aus Ihren Worten heraus, Arno Cesek, dass es vielleicht weniger um grundsätzliche poetische Kritik hier geht, sondern eher um Veranstaltungskritik. War das wieder einer dieser Abende, die einen so ein bisschen missvergnügt zurücklassen?
Ich bin erstaunt, was Sie aus meinen Worten entnehmen, aber falsch ist es nicht. Denn es war meines Erachtens keine produktive Idee, Michael Mahr so in einer lockeren Unterredung mit Eva Menasse immer mal wieder irgendwelche Kapitelchen oder Kapitelauszüge aus seinem unfertigen Werk vortragen zu lassen. Es wäre meines Erachtens viel produktiver gewesen, wenn er mit einem scharfen, thesenartigen Vortrag eingestiegen wäre, wenn er zu Stilfrage irgendetwas Angreifbares oder etwas Grundsätzliches oder ein bisschen Theoretisches vorgetragen hätte. Denn diese Einzelbetrachtung, in den steckte man dann nicht drin. Das ist in einem 700-Seiten-Buch natürlich ganz und gar plausibel. Aber für so einen Vortrag, in dem man doch etwas intellektuell spannend machen soll, da würde ich weiter nach vorne treten. Und das hätte ich mir von diesem Abend gewünscht.
Mal sehen, vielleicht werden wir dann glücklicher mit dem Buch, was dann im Herbst, glaube ich, erscheinen wird. Ne? So ist es. Eine Frage des Stils: Wer, wie, warum gut schreibt? Darüber sprach heute Michael Mahr, der renommierte Germanist und Kritiker im Einstein-Forum in Potsdam. Und für uns war Arno Ozzesek dabei. Herzlichen Dank. Theater, wir wissen es, ist eine der ältesten Kunstformen der Welt überhaupt und muss dennoch immer wieder auch neu erklärt werden, vermittelt, nahegebracht. Dafür ist ja seit jeher auch die Theaterpädagogik da. Vielleicht mag der Begriff etwas veraltet wirken, aber dieser Bereich am Theater wird immer wichtiger. Ludger Fittkau war beim Treffen der deutschen Theaterpädagogen in Wiesbaden dabei.
Das Zitat, das zu Beginn der Vorträge aus den Lautsprechern des Staatstheaters Wiesbaden tönte, mussten sich die TeilnehmerInnen gleich zweimal anhören. Denn die Machttheorie des Michel Foucault hat es in sich.
Es stimmt nicht, dass es in einer Gesellschaft Leute gibt, die die Macht haben, und unterhalb davon Leute, die überhaupt keine Macht haben. Die Macht ist in der Form von komplexen und beweglichen strategischen Relationen zu analysieren, in denen niemand dieselbe Position einnimmt und nicht immer dieselbe behält.
Wie etwa die damals sogenannte Gegenmacht in der Zeit der 68er-Bewegung aussah, war gleich anschließend auf der Leinwand hinter der Bühne zu besichtigen. Ausschnitt aus einem etwas verschwommenen Schwarz-Weiß-Video aus dem Jahr 1968. Eine Aufführung des Stücks Paradise Now des New Yorker Living Theatre. Zahlreiche Schauspieler skandieren Sätze wie »Mir ist es nicht erlaubt, mich auszuziehen«. Sie machen jedoch das Gegenteil. Das Publikum zeigt sich 1968 noch geschockt. Ästhetischer Angriff, so nannte die anarchistische Performancegruppe damals ihr Stück. Anschließend wurde diskutiert, am Ende des langwierigen Theaterprojektes wurden alternative Lebensweisen propagiert. Theater dient unmittelbar der Systemveränderung, so die eindringliche Botschaft. Diesen Filmausschnitt wählten im Staatstheater Wiesbaden rund 60 junge TheaterpädagogInnen unter mehreren Beispielen für politisches Theater, die ihnen der Berliner Theaterwissenschaftler Lorenz Hippe anbot. Sein Vortrag zur Geschichte und den verschiedenen Formen des politischen Theaters, von Brecht über Boal und das Living Theatre bis zum Zentrum für politische Schönheit heute, bot den TheaterpädagogInnen einen guten Überblick zum Thema.
Im Moment haben wir wieder eine Renaissance, kann man sagen, von Theater, was eben politisch auch direkter aktiviert. Das war eine Zeit lang eher verpönt. Auch im bürgerlichen Umfeld hat man das nicht so gern gemacht, hat man gesagt, erhobener Zeigefinger. Aber jetzt gibt es Gruppen wie das Zentrum für politische Schönheit zum Beispiel, die ganz offen aktivieren. Und das gibt es auch in anderen Theatern. Und das muss man vielleicht auch. Aber das Problem ist, das aktivieren kann natürlich jeder. Und ich habe auch ein Zitat von dem kulturpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Marc Jongen, der also auch zu einer Aktivierung aufruft im Theater, dass die Regisseure jetzt eben Heimatliebe und Heimatverbundenheit zelebrieren sollen. Und das wollen wir kritisch diskutieren.
Auf die Mobilisierung von rechts müsse das Theater unbedingt reagieren, so Lorenz Hippe. Gerade die Theaterpädagogik, die in Mehrspartenhäusern häufig eng mit der Sparte Kinder- und Jugendtheater verflochten ist. So auch am Staatstheater Wiesbaden, das das diesjährige Treffen der deutschen Theaterpädagogik ausrichtete. Die Schauspielerin und Regisseurin Sophie Pompe ist die künstlerische Leiterin des jungen Staatstheaters Wiesbaden, kurz Just. Sie schätze die Arbeit der Theaterpädagoginnen in ihrer Sparte sehr, betont Pompe. Vor allem bei der Vorbereitung von Schulklassen, die ins Theater kommen.
Und es ist signifikant zu merken, ob da eine Klasse quasi vorher schon mal ein bisschen Berührung hatte durch eine Tanzpädagogin oder eine Theaterpädagogin oder eben nicht und noch etwas geschlossen ist im Denken sozusagen. Ja.
Geheime dramaturgische Gesellschaft, so nennt sich eine Gruppe sogenannter professioneller Gesprächsanstifterinnen aus Erfurt. Sie verteilt beim Treffen der Theaterpädagogen Zettel mit Satzteilen, die in Kleingruppen auf der Bühne zu Fragesätzen zusammengesetzt werden sollen. So wurde spontan etwa die Frage diskutiert, ist der Begriff Kinder- und Jugendtheater als Protestform überbewertet?
Protestform ist ja irgendwie einfach viel zu, also so der Dauerbrenner irgendwie, als wird immer alles als Protestform diskutiert. Und so finde ich das mit überbewertet ganz nett.
Wenn man über Generationen denkt, ist die Frage, ob die ältere Generation überhaupt noch Proteste bei den Jugendlichen sieht, außer bei Friday for Future zum Beispiel.
Genau. Man kann ja auch sagen, im Kinder- und Jugendtheater, das verändert sich zwar, aber es ist doch eine andere Herangehensweise, immer noch der Stellenwert. Das ist ja nicht wie das Abendtheater, das richtige Theater. Es ist ja nur Kindertheater oder Jugendtheater. Und das kann man ja als Protestform sehen und benutzen.
Wir können auch gerne mehrere Karten nehmen, sodass wir möglichst viele Fragen hier platziert haben.
Mitveranstalter des Treffens der TheaterpädagogInnen in Wiesbaden war auch der Bühnenverein. Es müsse bei vielen Theaterträgern immer noch für die dauerhafte Finanzierung der Theaterpädagogik geworben werden, so Monika Minitzis-Kut vom Bühnenverein zum Auftakt des zweitägigen Treffens. Obwohl gerade die interaktiven Social-Media-Kanäle die Partizipationswünsche auch vieler theaterinteressierter Jugendlicher sowie Erwachsener noch einmal deutlich verstärken.
Ludger Fittger war bei uns beim Treffen der deutschen Theaterpädagogen in Wiesbaden. Essayist, Kritiker George Steiner, 90 ist er geworden. Hier spricht er über das Lesen.
Lesen ist ein großes Abenteuer. Es fängt an mit Auswendiglernen. Ich bin fanatisch auf diesem Punkt. Was man liebt, will man auswendig lernen. Nichts kann es ihnen wegnehmen. Keine Polizei, keine Zensur. Sie tragen es mit sich und es wächst in ihnen.
Was schreiben die Feuilletons über ihn? Darüber mehr von Ulrike Temm.
Am Montag hat der letzte Gast das Kaffeehaus Mitteleuropa verlassen. Beginnen wir gleich mit dem vielleicht schönsten Satz, um den großen Literaturkritiker und Universalgelehrten George Steiner zu würdigen. Er stammt von Willi Winkler und steht in der Süddeutschen Zeitung. Die Welt fasst das Wesen des großen Intellektuellen so zusammen. Um die Größe von George Steiner zu verstehen, muss man sehen, in welcher einzigartigen Geisteswelt er zu dem wurde, der er war. In ihr kamen kontinentaleuropäische Sensibilitäten für Metaphysik, Sinn und Bedeutung mit englischer Empire-Strenge und analytischer Skepsis zusammen. Naturwissenschaftler und Geisteswissenschaftler, vor allem aber die jüdischen Exilanten, prägten ihn. Dreisprachig aufgewachsen, Deutsch, Englisch, Französisch, hatte Steiner zusätzlich zu seinem Lebensfach der Literatur auch Mathematik und Physik studiert. Was für ein Überblick, ein geradezu schwindelerregendes geistiges Fundament. Willi Winkler, der ihn als letzten Kaffeehausgast Mitteleuropas vorstellte, sieht seine wahre Stärke dennoch nicht in dicken Büchern wie etwa Nach Babel, mit dem Steiner die Komparatistik begründete, sondern in der Kunst des freischwebenden Essays. Er gab der Welt nach Babel die Chance, sich selber zu verstehen, heißt es in der Süddeutschen, und dazu gehörte eben auch eine hintergründige Betrachtung zu einem Buch wie Zen oder die Kunst, ein Motorrad zu warten, das Steiner zum modernen Moby Dick erheben konnte. In der Welt lesen wir dazu: Unter Briefmarkensammlern seien eben diejenigen, die Briefe schreiben, nicht immer willkommen, kommentierte Steiner trocken die Kritik, die ihm sein pluralistischer Metablick und sein Verständnis für unterschiedliche Erkenntnisformen einbrachte. Und Jürgen Kaube weist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf George Steiners polemischen Traum von einer Welt primärer Kunsterfahrung ohne Sekundärliteratur hin. Im Schachspiel jedoch erreichte George Steiner kein professionelles Niveau, und das hat er stets bedauert. Auch das erfahren wir in der Welt über den Intellektuellen, vor dem sich alle Feuilletons heute verneigen. Wir aber schweifen weiter, und jetzt kann eigentlich nur der intellektuelle Absturz kommen. Der führt uns in die Hip-Hop-Hochburg Bietigheim-Bissingen. Weder vom Hip-Hop noch von Bietigheim-Bissingen nehmen Großgeister gemeinhin Notiz, aber der Tagesspiegel hat sich auf eine schöne Spurensuche nach Schwaben begeben, an den Ort, aus dem allein drei der erfolgreichsten Rapper kommen, Bowser, Shindy und R.E.N. Wo immer sich, poptheoretisch betrachtet, eine Szene herausbildet, die Großes bewirkt und weit über den eigenen Kosmos hinausstrahlt, lassen sich Kristallisationspunkte ausmachen. So beschwurbelt der Tagesspiegel das Phänomen von viel Hip-Hop in Bietigheim-Bissingen. R.E.N., der junge Rapper, sagt das viel schöner. Ist ein Vorteil, wenn man aus der Kleinstadt kommt. Man hat garantiert Freunde, die Tischler, Schreiner und Maurer sind. Es ist vielleicht etwas waghalsig gemutmaßt, aber dieser schlichte, kluge, bodenständige Satz hätte einem George Steiner womöglich gefallen. Der simulierte Stau. Die Süddeutsche Zeitung staunt über den Berliner Künstler Simon Weckert, der womöglich mit einem Bollerwagen und 99 Smartphones Google Maps manipuliert hat. Jedenfalls zeigte die App einen Stau, schaltete auf Rot und leitete die Autofahrer um. Was die App zeigt, nehmen wir für Wirklichkeit, schlussfolgert die Süddeutsche. Eine eindrucksvolle Aktion, bitte trotzdem nicht gleich nochmal. Nicht wegen der raffinierten Täuschung Google Maps, sondern wegen des womöglich echten kleinen Staus, den so ein vollgepackter Bollerwagen, der sich selbstbewusst straßenmittig hält, nach sich zieht.
Ulrike Timm aus den Feuilletons vom Mittwoch. So, das war schon wieder Fazit, die Kultur vom Tage, von diesem Dienstag, dem 4. Februar, mit Wladimir Balzer.